Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit der Biologin Luise von Stichow.
Sag mal, Carsten, würdest du dir irgendwas ins Gehirn implantieren, um eine Realitätserweiterung spüren zu können?
Ja, ich weiß nicht. Realitätserweiterung mit Implantat oder so.
Oder ist jetzt das Leben zu langweilig heute?
Och nö, also ich hab immer noch Spaß. Also ich weiß es nicht. Aber alles ist möglich, nichts schließe ich aus. Ist die Frage, was wird neue Normalität irgendwie, ne?
Weil mit Easy werden wir jetzt gleich darüber reden, über die Biorevolution und wo Technologie uns helfen kann, ob wir verdammt sind oder ob die uns retten können. Was glaubst du?
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie das immer so ist mit so neuen Dingen. Die können in die eine oder in die andere Richtung gehen. Es hängt von uns ab, was wir daraus machen. Ich bin mal gespannt. Also auf geht's mit Easy zum Thema Biorevolution.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Luise von Stechow. Liebe Easy, du betreibst Wissenschaftskommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln. Schaust in die Zukunft, was die Biorevolution mit uns, den Menschen, macht. Erklärst und klärst auf über die grundlegenden Zusammenhänge von Technologie und Biologie. Schaust nicht nur nach dem technisch Machbaren, sondern hinterfragst kritisch. Beziehst ethische Aspekte in deine Vorstellungswelt mit ein. Du gibst Orientierung, ohne die neuen Technologien zu verdammen. Du bist Zellbiologin und hast in medizinischer Biologie promoviert. Heute arbeitest du als Wissenschaftsautorin, freiberufliche Beraterin, sowohl für die Pharmaindustrie als auch für Bio- und MedTech-Unternehmen. Du schreibst als Redakteurin wissenschaftliche Lehrbücher und lehrst als Dozentin an der Universität. Für uns bist du aber auch eine Kollegin. Seit Sommer 2022 sprichst du in einem Podcast mit deinem Vater und Journalisten regelmäßig über die Technologien der Biorevolution. Über Gentechnik, synthetische Biologie und künstliche Intelligenz. Die Menschheit vor Krankheit, Klimawandel und Überbevölkerung retten sollen oder können. Der Titel deines Podcasts »We are doomed, we are saved« betrachtet immer wieder die zwei Seiten der Biorevolution und versucht Antworten zu geben, ob wir nun verdammt sind oder doch gerettet werden. Easy, willkommen in deinem Podcast-Studio. Schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo Michael, hallo Carsten, schön hier zu sein.
So, wie ist das jetzt in diesem Podcast-Studio, wo du ja sonst immer aufnimmst, jetzt mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen und Fragen beantworten zu
müssen? Wie ist es, auf der anderen Seite eines runden Tisches zu sitzen?
Es ist gut. Ich sitze tatsächlich auf einem anderen Platz als sonst und bin gespannt auf eure Fragen und diese beantworten zu dürfen.
Gut, das ist ja auch mehr ein Gespräch, gell, bei einer Tasse Kaffee, so wie in einer guten Küche. Aber vielleicht, ja, wir reden ja über Biorevolution. Du hast bestimmt auch eine Vorstellung, was das ist und wie unsere Zukunft hinsichtlich des Menschen und der Technologie und den Dingen, die uns in der Biologie begegnen, aussieht. Kannst du uns da ein bisschen einführen in deine Gedanken, in deine Vorstellungswelt?
Mhm. Klar. Ich glaube, also es gibt verschiedene Level, auf denen sich diese Biorevolution zum jetzigen Zeitpunkt schon abspielt und abspielen wird. Das eine ist natürlich, was man mit dem Menschen machen kann. Wie kann man den Menschen upgraden, verändern und in ein neues Wesen verwandeln? Das ist zum einen die genetische Veränderung, zum Beispiel durch das sogenannte Gene Editing, CRISPR-Cas, für das vor 2 oder 3 Jahren inzwischen der Nobelpreis verliehen wurde. Dann gibt es aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Neuroprothesen, zum Beispiel das Gehirn abzugraden.
Würdest du das machen? Würdest du selber dein Gehirn upgraden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich meine Studenten immer in der Vorlesung. Erst meldet sich keiner und dann alle. Ich glaube, ich würde mein Gehirn nicht upgraden, ich würde meine Sinne upgraden oder reparieren, wenn sie denn verloren werden. Also ich würde mir zum Beispiel, wenn ich taub wäre, ein Cochlea-Implantat einsetzen lassen oder eine bionische Retina, wenn ich mein Augenlicht verlieren würde. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ob ich mein Gehirn mit einer künstlichen Intelligenz verbinden würde, hängt ein bisschen davon ab, in welchem Stadium sich die Menschheit dann befinden würde. Wenn alle Menschen das machen und gezeigt wurde, dass es ihnen dabei gut geht, könnte ich mir vorstellen, es auch zu machen. Ich wäre sicher nicht einer der Ersten, der es macht.
Wird das normal in deiner Vorstellungswelt?
Es ist schwer zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich die Implantate, die ins Gehirn eingesetzt werden, in diesem Sinne die Zukunft sein werden, wegen der Invasivität dieser Technologie. Also zum jetzigen Zeitpunkt wird das nicht so viel durchgeführt, weil es eben eine Operation am offenen Gehirn ist und dafür es einen guten Grund geben sollte. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so, wie es auch das Smartphone ja unsere Welt komplett revolutioniert hat, eine ähnliche Revolution in der Biologie geben wird, die nicht invasiv ist. Und dann glaube ich, ja, dann wird es auf jeden Fall gang und gäbe werden, das Gehirn mit der Cloud, dem Internet oder Ähnlichem zu vernetzen. Ich glaube nur, dass wir uns das zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen können. Die Vorstellung, dass wir uns alle, also die Kanülen von Elon Musk ins Gehirn einsetzen lassen, das glaube ich tatsächlich nicht.
Also ich habe vor 2 Jahren das erste Mal in meinem Leben einen Cyborg kennengelernt. Und der hatte ein Implantat im Gehirn und konnte damit sein Gesichtsfeld erweitern. Also er konnte auch im Infrarotbereich dann eben auch sehen. Und dann haben wir ihn gefragt, warum machst du das? Und dann sagt er, weil mir die Realität langweilig geworden ist und weil er sein Bewusstsein erweitern muss. Also man hat vielleicht früher Drogen dafür genommen, aber ist das sozusagen die Bewusstseinserweiterung des ausgehenden 21. Jahrhunderts?
Das kann auf jeden Fall gut sein. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die man tun könnte. Es gibt diesen einen sehr berühmten Cyborg, der Farben hört. Der ist farbenblind und hat sich eine Kanüle einbauen lassen, die ihm einen Ton ins Gehirn spielt, wenn er eine Farbe sieht. Was natürlich irgendwie faszinierend ist. Lila hasst er, glaube ich. Oder eine Farbe hört sich ganz schrecklich an für ihn. Und er wählt dann auch seine Garderobe basierend darauf aus, was er für Töne hört in seinem Gehirn. Man kann natürlich auch andere, also man könnte natürlich auch das auditorische Feld erweitern. Man kann die Sensibilität zum Beispiel des Tastsinns könnte man erweitern. Da gibt es ganz viele Dinge, die man machen könnte. Das ist allerdings, glaube ich, nur der erste Schritt, weil die wirkliche Herstellung unserer Realität und unserer Sinneswahrnehmung produziert ja ohnehin das Gehirn. Also das ist ja, wir sehen ja nicht mit den Augen und wir hören nicht mit den Ohren, sondern das sind die Signalempfänger und unser Hirn baut dann die Realität daraus zusammen, aus unserem jetzigen Zustand, aus der Vergangenheit, aus unseren Vorstellungen, aus unserer Aufmerksamkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich daran viel mehr Bewusstseinserweiterung durchführen kann, als nur das Sinnesempfinden zu erweitern.
Aber ist das der Markt der Zukunft? Man kann es jetzt so in zwei Gesichtspunkten sehen. Das eine ist so, wie du sagtest, also ich kann körperliche Behinderungen damit kurieren, ich kann vielleicht sogar kognitive Schwächen damit ausgleichen, aber das andere ist ja so jetzt noch mehr, höher, schneller, weiter, noch empfindsamer, noch mehr Tastsinn. Also im Prinzip entsteht da ja ein ganzer Markt für Produkte, sag ich mal, wo ich auch sagen kann, heute pflanze ich mir mal das Ding ein, um jetzt, keine Ahnung, meinen Tastsinn besonders, ja, also ich spinne jetzt mal, aber ich meine, im Prinzip entstehen da ja Märkte, ne? Also wie weit geht sowas? Wie stellen wir uns das vor? Ich frage deswegen, weil ich habe mit meinen Studis letztens, haben wir über die Gesundheitsindustrie 2045, sollten die Zukunftsbilder entwerfen, ne? Und da kamen sehr, sehr konservative. Da habe ich gesagt, hier genau, was ist hier so mit genetischer Manipulation und genau solchen Themen? Ne? So weit denken die gar nicht. Also auch rein wirtschaftlich, ne? Das sind ja Wirtschaftsstudenten. Also da könnten ja Märkte entstehen. Siehst du das kritisch? Glaubst du, dass das möglich ist? Glaubst du, dass wir da...
Also ich glaube, es ist absolut möglich. Ich glaube, alles, wo Elon Musk on the forefront ist, ist was, wo ein Markt ist, weil sonst würde er das, glaube ich, nicht machen.
Entschuldigung, ist er wirklich für dich und sag mal für deine Peer Groups, ist er sowas wie ein Indikator, ein Frühindikator für Dinge, auf die man sich wirklich auch heute als Menschheit einstellen muss, sich damit auseinandersetzen?
Jetzt für mich persönlich nicht unbedingt. Ich sehe es aber trotzdem, ich habe so ein bisschen, also für die Biorevolution wie so ein Technologieradar, das besteht, wenn DARPA investiert oder wenn Elon Musk investiert, dann ist es was man zumindest mal überlegen sollte. Das sind meistens relativ verrückte Sachen und die sich dann 10 Jahre später entweder als was Sinnvolles oder als kompletter Wahnsinn herausstellen, aber es ist schon so, glaube ich, dass das ein Indikator ist und der hat ja mit Neuralink, also zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2019 oder 20, das beste Implantat gebaut, also ein Neuroimplantat fürs Gehirn gebaut, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, inzwischen gibt es eins, was noch ein bisschen besser funktioniert, aber das war schon ziemlich revolutionär, was er da gemacht hat. Zur Frage, ob es einen Markt gibt, also 100%ig gibt es einen Markt und der wird das auch sehr stark treiben. Das ist natürlich zum einen das Upgrade der Menschen selbst, weil Menschen, also man sieht es ja am Smartphone, man möchte sich gerne irgendwie mit dieser Maschine verbinden und der Maschine die Aufgabe geben, alles zu messen, was man messen kann, Schlaf und wie viele Schritte gehe ich am Tag und noch ganz viele andere Dinge. Ich glaube, das ist die eine Seite und das wird, glaube ich, schon sobald es eine simplere Technologie ist, die sich leicht umsetzen lässt und die ein bisschen günstiger wird, wird das, glaube ich, auch von einem weiten Teil der Bevölkerung akzeptiert werden. Ich glaube, aber der andere Markt ist, was macht man mit dem Zugang zum Gehirn der Menschen? Weil das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, dass man sich überlegen kann, dass man Werbung direkt einspielen kann oder dass man eine Messung durchführt. Also was zum Beispiel schon gemacht wird, glaube ich, in einigen chinesischen Firmen. Es gibt ja auch nicht-invasive Gehirnmessungsapparaturen, also solche EEG-Cups, die man sich einfach auf den Kopf setzt und das misst dann deine Gehirnströme. Und angeblich ist das so ein Mental-Health-Ding, dass die Angestellten nicht so deprimiert sind und so. Aber im Endeffekt werden, also das sind nur sehr grobe Sachen, die man damit messen kann, aber das wird schon durchgeführt. Und da kann man sich natürlich einen Riesenmarkt für vorstellen. Also zum einen zu sagen so, der Mensch ist potenziell deprimiert, was können wir dem jetzt verkaufen, wenn er in einem...
Also Brave New World Szenario so ein bisschen schon, ne? Ja. Also dieses manipulierbar sein, wir haben keine Stimmungsschwankungen mehr, weil es wird automatisch reguliert. Ich habe dann irgendwie so eine Kapsel im Hirn, die mir dann genau die biochemische Droge verabreicht, damit ich mich wieder entspannt fühle. Ja, also alles auf Knopfdruck und alles natürlich als Transaktion auch bezahlbar.
Ne? Greifen wir da in die Evolution ein, in die natürlichen Selektionsprozesse?
Mit den Neuroprosthetics zu einem gewissen Grad, aber mit den genetischen Veränderungen noch deutlich stärker. Ja.
Die Frage ist ja genau, braucht man irgendwann den Körper dann noch? Also wenn wir uns mal dran gewöhnt haben und so und dann kommt immer mehr dazu und am Ende fühlt sich das vielleicht ja so real an. Also in der Tat, kann man ja philosophisch die Frage stellen, ne? Was ist dann Realität? Realität ist das, was sich so anfühlt. Ja? Und warum nicht eben den ganzen Kram dann eben die Cloud uploaden und dann existierst du halt da.
Ja, das gibt es ja von Ray Kurzweil, dem Singularity Now Philosophen und AI-Propheten, sage ich mal, der glaubt, der ist auch ein sehr starker Verfechter dieses sehr langen Lebens und gibt sich sehr große Mühe, möglichst alt zu werden, damit er lang genug lebt, um die Singularity zu erreichen, zu welchem Zeitpunkt er sein Gehirn gerne in die Cloud uploaden möchte und dann verlässt man das Leben auf der Erde. Ich glaube, das Problem ist, man ist ja mehr als sein Gehirn. Der Mensch ist ja nicht nur sein Gehirn, sondern also ganz viel von dem, was wir sind, ist ja auch Hormone und Gesamtbefinden, das kommt einem zwar so vor, weil das Gehirn immer einem das vorgaukelt, dass man irgendwelche Gedanken und Empfindungen hat, aber oft hat man auch einfach nur Hunger oder ist müde und das Gehirn spinnt dann eine Geschichte drumherum, warum man sich jetzt so fühlt. Und das ist natürlich, sobald man das hinter sich lässt und sich in eine künstliche Intelligenz verwandelt, verliert man diesen Layer.
Ja, da ist ja gerade auch eine Riesendiskussion jetzt auch gerade um diese Chat-GPT-Geschichte, hast du wahrscheinlich auch verfolgt. Wo man sagt, okay, ersetzt das Kreativität, ne? Und ersetzt das vielleicht auch Kunst, weil am Ende ist die alltägliche Kreativität, die wir so machen als, ich sag mal, normale Menschen, ist ja auch nichts anderes als Informationen, die wir haben, irgendwo zu sammeln und vielleicht Transferleistungen zu bringen. Und was anderes macht ja ein ChatGPT auch nicht, also eine Transferleistung zu bringen. Und das ist vielleicht eine Form von Kreativität, die schon ersetzbar ist. Es ersetzt nicht den Künstler, der sozusagen in diesem leeren Raum, aus einem leeren Raum was völlig Neues schafft. Ja, also wie ein Picasso, der dann irgendwie neue Kunstrichtungen formiert aus dem Nichts. Also das ist nicht noch nichts da gewesen. Aber die Frage ist ja, wie viel eigentlich von unserer normalen Kreativität ist eigentlich genau diese Form von Kreativität? Und sind wir da nicht auch wirklich deterministisch als Menschen, ne, in der Art und Weise, wie wir denken und handeln? Schon eine valide Frage, oder?
Das ist eine valide Frage und Sam Altman, derjenige, der bei OpenAI auch für dieses ChatGPT mitverantwortlich ist, hat erst in einem Interview kürzlich gesagt, als man ihn gefragt hat, okay, warum machst du das? Und dann sagt er, naja, ihm geht es schon darum, dass in Zukunft die Menschen entscheiden können, ob sie eine Arbeit machen oder ob sie eine Arbeit nicht machen. Also es geht nicht nur um die kurzfristige Automatisierung von irgendwelchen Jobs, sondern es geht darum, dass wir selbstbestimmt sagen können, welche Arbeit wir nicht machen wollen. Und wenn wir sie nicht machen, das ist gar kein Problem, weil dafür gibt es ja dann eine KI, die das machen kann. Und das finde ich immer so interessant, weil da blicken wir dann schon in 2045, in 2050, also 20, 30 Jahre nach vorne. Das, was uns ja in vielen Diskussionen, du hast es ja gerade von deinen Studenten erzählt, fehlt. Weil viele können sich halt eben die Zukunft nur in einem Zeitraum von 2, 3 Jahren vorstellen. Und dann wird meistens das, was man heute kennt, einfach ein bisschen weiter erzählt. Aber zu sagen, die Zukunft ist dass wir selber entscheiden, welche Arbeiten wir machen. Wenn wir sie nicht machen wollen, kein Problem, macht es die KI, alles gut. Ist das auch ein Teil deiner Vorstellungswelt, wo uns dann diese Technologien helfen werden?
Ja, absolut. Ich glaube auch, also mit ChatGPT, das tut es ja jetzt schon. Das hat es ja in dem ersten Monat, seit man es benutzen kann, fängt es an, faszinierende Sachen zu machen. Ich glaube übrigens nicht, dass es eine Transferleistung ist, also weil es ja nichts versteht. Also es ist ja eher eine, wie sagt man, eine blinde Zusammensetzung von Fakten, die aber so gut, also so ein gutes Parroting, also so eine Nachahmung von Kreativität, aber keine echte, weil es ja nicht die Daten ja nicht verstehen kann.
Aber ich übersetze es doch schon so in einen gewissen neuen Kontext, macht das Ding doch schon, oder?
Ja, das stimmt. Aber also für mich wäre eine Transferleistung, dass es selber den Transfer versteht. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch einfach eine, sagt man, eine semantische Frage.
Die Frage ist, also genau, also jetzt zum Beispiel, wenn man es mal vergleicht, du hast ja auch promoviert, eine Doktorarbeit, die wirklich neues Wissen generiert. Also kann so ChatGPT wirklich neues Wissen im Sinne zum Beispiel einer Promotion? Das glaube ich jetzt auch nicht, ne? Sondern es wird immer nur aufgewärmt sein. Aber wie viele Masterarbeiten oder wie viele wissenschaftliche Arbeiten, wenn wir mal ehrlich sind, die wir heute auch so sehen, sind genau das?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, also ich habe es am Anfang ausprobiert und würde sagen, es ist schon wie so ein Student im dritten Semester, so ungefähr das Level. Der Arbeit.
Aber das ist nicht schlecht, oder?
Nee, es ist ziemlich gut. Also es ist so, man fasst was zusammen, man merkt, es hat es nicht ganz verstanden, aber es ist gut genug darin, das nachzuahmen. Eine Sache, die jetzt gerade gemacht wird, die wahnsinnig cool ist und die natürlich auch wirklich biorevolutionär ist, ist, dass man ChatGPT die DNA lesen lässt und Proteine, die es nicht gibt, designen lässt. Also es gibt die Option, Proteine herzustellen, die noch nicht in der Realität existieren, und das könnte das machen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man AI irgendwelche vergessenen Sprachen lesen lässt, das ist natürlich, kann man mit der DNA das Gleiche machen. Das ist wahnsinnig spannend. Also wer weiß, was dabei rauskommt und was es noch also für Optionen gibt an Zusammenstellungen der genetischen Informationen, die wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen können. Das ist revolutionär und das wäre auch ein starker Eingriff in die Evolution.
Dann vielleicht nochmal ganz kurz, was ist heute schon möglich und was ist wirklich Fantasie? Von diesen Vorstellungen, von denen wir jetzt gerade geredet haben, Cyborgs, genetischen Code verändern, Krankheiten eben eliminieren, Arbeit ersetzen, diese Zukunftsbilder, die vielleicht für viele Science Fiction sind, was ist davon heute Wirklichkeit und wie weit sind wir von diesen Bildern entfernt?
Cyborgs sind Realität im Sinne von, dass es viele Menschen oder einen Anteil von Menschen gibt, die Implantate im Gehirn haben, beziehungsweise Cochlea-Implantate oder anderes. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt, also Menschen, die Implantate im Gehirn haben, sind vorwiegend, glaube ich, Leute, die an Epilepsie leiden, wo man dem entgegenwirken kann mit Implantaten, aber auch zum Beispiel Parkinson-Patienten oder so. Also Cyborgs, ja. Gehirn in die Cloud oder zur Cloud connecten ist, glaube ich, noch nicht Realität. Genetische Veränderung ist 100%ig Realität und auch synthetische Biologie. Also es wurde, glaube ich, 2010 der erste synthetische Organismus erschaffen, den die Wissenschaftler am Computer zusammengebaut haben. Das gibt es. Das kann man natürlich auf dem Level des Menschen jetzt noch nicht machen. Man kann nicht den Menschen am Computer redesignen. Krankheiten heilen kann man bis zum gewissen Grade. Man muss verstehen, wo die Krankheit herkommt. Es gibt Krankheiten, die auf dem Defekt eines einzelnen Gens beruhen. Für die funktioniert das gut. Da kann man, oder wenn man das Gen gut erreichen kann, kann man das machen. Wenn es eine Krankheit ist, die eine polygenetische Ursache hat, wie die meisten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die meisten Krebsarten, die meisten metabolischen Erkrankungen, dann kann man die nicht heilen zum jetzigen Zeitpunkt, weil man nicht weiß, wo man anfassen soll. Auch dafür ist AI wahrscheinlich sehr sinnvoll, weil das die gut Muster erkennen kann und die Muster, die der Mensch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sieht, wahrscheinlich viel besser lesen können wird und in eine Behandlungsmethode übersetzen können wird. Dann generell genetische Upgrades, also dass man sich aussucht, was man für eine Augenfarbe hat oder für ein IQ oder so, ist bis zum gewissen Grade auch schon möglich, auch wieder bei simplen genetischen Zusammenhängen, wo man sagen kann, man weiß, wie die Vererbung funktioniert. Das darf man natürlich nicht, deswegen macht man es nicht. Aber es wurden ja tatsächlich mit dem Gen-Editing auch schon Versuche an Menschen durchgeführt. Es gibt ja diesen chinesischen Doktor, der jetzt auch im Gefängnis ist, der CRISPR-Cas an 2 Embryos gemacht hat und die Kinder wurden auch geboren. Auch das ist schon Realität.
Das heißt, man kann wirklich designen, wie intelligent jemand ist?
Das kann man noch nicht so gut, weil man noch nicht so gut versteht, was die genetische Basis der Intelligenz ist.
Na gut, da fallen einem ja wieder auch einen Haufen Fragen ein. Am Ende hast du eine Gesellschaft, in der praktisch eine Verteilung von gewissen Merkmalen dann stattfindet, weil wir sagen, wir brauchen noch mal so und so viel Handwerker und so viel Akademiker, und dann wird das alles designt und zentral gesteuert.
Ja. Die Sache ist, dass man halt vieles, also man hat zwar die ganzen Daten, man hat die ganzen Big Data Sets, gleichzeitig versteht man aber einige dieser Daten nicht besonders gut. Es gab ja vor, also knapp 20 Jahren dieses Human Genome Project, wo Bill Clinton gesagt hat, die wichtigste Landkarte, die der Mensch je erstellt hat, und gesagt wurde, jetzt Krebs wird bald der Vergangenheit angehören, und dann 20 Jahre später stimmt das aber nicht. Man hat die Daten, aber man kann sie noch nicht so richtig interpretieren, weil man nicht weiß, welche Gene wirklich zu welcher Ausprägung führen in vielen komplexen Zusammenhängen. Für andere ist es sehr simpel, und da kann man das auch schon angreifen und was dagegen, also zum Beispiel könnte man die Augenfarbe sehr leicht aussuchen. Das wird auch bei IVF zum Beispiel gemacht.
Was ich auch spannend finde, ist, wenn so Organe wie Ersatzteile nachproduziert werden können. Also ich weiß, wir haben ein Startup aus Israel, die im Prinzip, die haben experimentiert mit dem Herz, ne, was sie irgendwie aus dem 3D-Drucker und dann irgendwie mit auf Basis von der Biopsie dann für dich persönlich dein nachgedrucktes Herz. Das ist ja auch interessant, dass du sagst, du kannst dann irgendwie Organe, hast einen Unfall, keine Ahnung, Arm ist ab, und dann druckst du dir halt einen neuen Arm aus und der wird dann angeflanscht und auch gut. Ja, du lachst, ne? Das sind ja alles Szenarien, die irgendwie, ja, wo die sagen dann so, ja, jetzt in dieser Generation noch nicht, aber so in der nächsten, übernächsten Generation machen jetzt so die ersten Versuche mit Tieren und dann kommt das.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das kommen wird, und das ist natürlich, würde viele Probleme lösen. Also das wäre natürlich wirklich nicht schlecht.
Probleme lösen, neue herstellen?
Ich glaube, also 3D-Herstellung von Organen, da sehe ich irgendwie wenig negatives Potenzial drin, muss ich sagen. Was der andere Weg ist, der ja auch gerade begangen wird, ist, dass man Tierorgane, also Schweineherz oder Schweineleber versucht einzusetzen. Das finde ich, ist ethisch deutlich fragwürdiger. Das 3D-Drucken, da sehe ich eigentlich nicht so ein Problem mit. Die ganzen anderen Sachen, die wir vorher besprochen haben, da gibt es natürlich einige potenzielle Probleme.
Was ich ja auch sehr, sehr spannend finde, jetzt gerade in unserer Diskussion, ist, dass es sehr, sehr klar wird für mich, dass diese Problemchen oder diese Themen nicht mehr nur aus einer Perspektive beantworten werden, ne? Sondern wir haben ja genau diese Szenarien, wo wir sagen, da sind philosophische Fragen drin, da sind ethische Fragen drin, da sind gesellschaftliche, soziologische Fragen drin, da sind was weiß ich, ne, wissenschaftliche, medizinische Fragen drin. Und eigentlich generieren genau diese Möglichkeiten ein Szenarien, wo man eigentlich jetzt auch wieder multiperspektivistisch auf diese komplexen Themen schauen muss und sagt, wie gehen wir damit um, ne? Also wenn ich so höre, dann stell mir die Frage auch, will ich überhaupt in so einer Welt leben zum Beispiel? Ne? Ist es für mich relevant? Ist es für mich relevant, 100 Jahre zu leben? Nur weil ich es kann. Ja, also ja, da muss man auch so solche Sachen mal zu Ende denken. Ne?
Naja, es gibt ja ein Menschheitskonzept, ja, das Leben ist endlich. Und wir fangen jetzt an, manipulativ in unsere Gene einzugreifen. Wir reparieren all das, was bei uns dann über die Jahre dann kaputt geht, mit dem Ziel, länger zu leben. Das ist jetzt auch keine neue Vision. Ja, dieses, wir wollen länger leben, haben viele Tech-Nerds und Tech-Gurus im Silicon Valley seit vielen Jahren, verfolgen die diese Idee, dass der Mensch länger lebt, dass wir 100, 150, 200 Jahre alt werden, dass das ein Normalzustand ist. Haben wir die Macht, da einzugreifen in diese Abläufe?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viele Startups, die daran forschen. Es gab ja gerade diese Riesen Foundation Altos Labs von Jeff Bezos, wo der 3 Milliarden reingesteckt hat, um am Altern zu forschen. Ich glaube, dass man das definitiv, also es geht ja nicht nur darum, länger zu leben, sondern auch gesünder zu leben. Es nutzt uns ja nichts,
wenn wir. Hört auf zu rauchen, Leute. Ja,
also tatsächlich ist der allgemeine Konsens kommt dann ziemlich wieder aufs Großmutterwissen. Ja. Ein bisschen Sport machen, nicht so viel essen,
ja, genau, das ist
ungesundes Verhalten vermeiden.
Deswegen habe ich gerade so diesen Einwurf gemacht, ne, wenn das die Motivation ist, weil ich meine, da haben wir jetzt ja schon einige Möglichkeiten. Also genau, ist es relevant, so gesund zu leben? Ne? Also ist es für mich relevant oder sollte es nicht meine individuelle Entscheidung sein? Ne? Also sind für mich alles...
Nur wenn du mehr Möglichkeiten hast, eine Phase ungesund zu leben, weil du weißt, es ist gar kein Problem, weil wenn irgendwas kaputt ist, wird es halt ersetzt. Ich gehe dann halt in die Klinik und dann gibt es halt eine Reparatur, da gibt es ein Upgrade, wie du es vorhin nanntest. Ja. Was macht das mit der Art und Weise, wie wir durch diese Welt gehen?
Die Frage ist ja, können wir das überhaupt vorher entscheiden? Oder müssen wir es gemacht haben, um zu wissen, was es mit uns macht?
Also ich glaube, dass, also weil du eben sagtest, dass also der gesellschaftliche Konsens und die Sache von vielen Blickwinkeln betrachten, also ich sehe das absolut so und wir haben uns auch bereits über das Thema des langen Lebens unterhalten und sind beide also zu dem Schluss gekommen, also in unserem We're Doomed, We're Saved Podcast, dass wir nicht 100 werden wollen und nicht unser Leben endlos verlängern wollen. Aber ich glaube, das ist eine der Sachen, also hätte ich vor 20 Jahren, hätte mich jemand gefragt, willst du morgens aufwachen und als erstes auf dein Telefon gucken, hätte ich gesagt, auf keinen Fall, das ist eine verrückte Idee. Trotzdem macht das jetzt jeder. Ich glaube, der Mensch hat so eine gewisse Propensität, sich Dinge zu suchen, die das Leben besser und einfacher machen, dass ihm das Gefühl vermitteln, dass er ein besseres Leben oder ein upgradetes Leben eigentlich hat. Aber viele dieser Dinge machen das Leben halt nicht besser. Und ich glaube auch, es zu verlängern, ist nicht unbedingt der Weg dazu, glücklicher zu sein. Weil was bedeutet das dann, was bedeutet das für die Momente, die man hat? Also ist dann plötzlich alles weniger wert? Das ist eine Frage, die man sich aber, wie du sagst, vorher schlecht stellen kann und wahrscheinlich mit der wir dann konfrontiert sein werden, wenn es dann soweit ist.
Na gut, aber wir erleben ja schon in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass sich die Lebenserwartung verdoppelt hat. Also wir sind doch schon in dieser Entwicklungsreihe, dass wir aufgrund von medizinischem Fortschritt älter werden als die Vorgängergeneration oder als unsere Großelterngeneration. Also wo ist der Unterschied?
Der große, also das liegt an der Änderung des Durchschnitts, weil die Sterblichkeit von Kindern und Jugendlichen ganz stark reduziert wurde durch Antibiotika und bessere Lebensbedingungen. Es werden auch mehr Menschen älter, aber dieser krasse Shift, der liegt tatsächlich daran, dass es den Menschen heute insgesamt besser geht, dass es weniger Infektionskrankheiten gibt.
Ja, das ist eher ein Punkt, ne? Also dieses, ich sag mal, ein Leben ohne unnötiges Leid, das kann ich nachvollziehen, ne?
Aber hätte ich doch auch, wenn ich krank bin und diese Krankheit sozusagen durch ein Gen-Editing dann abstelle sozusagen, dann lebe ich doch länger.
Ja, auf jeden Fall.
Also wo ist da der Unterschied zwischen den Dingen, die wir heute schon medizinisch nutzen? Wir können ja auch heute Krankheiten besser behandeln, wir können schneller eingreifen, wir erkennen Dinge früher und können sagen, du solltest mal deine Ernährung umstellen. Und das hat ja einen signifikanten Effekt auf die Lebenserwartung. Also wo ist da der Unterschied? Wir nutzen hier auch dann andere Technologien, um ein längeres Leben zu haben.
Ja, also ich glaube, der Unterschied ist eigentlich vorwiegend auf einer ethischen Ebene. Ich glaube, dass unser Leben so dargestellt wurde über den Verlauf der Menschheit, dass wir das Gefühl haben, wir leben ungefähr 70, 80 Jahre oder jetzt vielleicht 90. Und das ist die Erwartung, die der Mensch hat. Und das heißt nicht, dass das tatsächlich das Limit ist und dass wir nicht locker 150 werden könnten, nur ist es in der Vergangenheit so nicht gewesen. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn wir diese Grenze überschreiten, dass das Gefühl dafür, wie wir unser Leben sehen, verändern wird. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das wird für die Generation, in der das stattfindet, wird das eine krasse Umstellung sein. Und für die, die danach kommen und die alle 150 werden, ist das dann natürlich das neue Normal. Aber ich glaube, für diejenigen, die mit der Erwartung rangegangen sind, 80 zu werden und dann die Chance haben, wenn sie 85 sind, was zu ändern, könnte das schon.
Ist das für dich so ein An-Aus oder ist das nicht einfach eine Entwicklung, dass dann einfach über die nächsten 10, 20 Jahre, 30 Jahre die Menschen einfach älter werden?
Das wird wahrscheinlich so sein. Es ist trotzdem die Frage, mit der jetzigen Technologie ist, glaube ich, das Limit davon, wie alt Menschen werden, nicht so krass verschoben, sondern es hat sich nur der Durchschnitt verschoben. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht auch das Limit deutlich verschieben lässt mit neueren Technologien. Das ist ein großes Thema, an dem gerade sehr, sehr viel geforscht wird. Es stellt sich die Frage, müssen wir altern? Die man nicht so wirklich beantworten kann zum jetzigen Zeitpunkt. Also was ist die Ursache dafür, dass man altert, biologisch gesehen? Und ist es vermeidbar? Weil man könnte, also ursprünglich hatte man ja diese Theorie, okay, der Körper nutzt sich einfach irgendwie ab und dann muss er halt irgendwann gehen. Es klingt eigentlich logisch, es gibt aber ein Argument, was dagegen spricht, weil man ja aus den alten Zellen, die man in sich trägt, wieder neues Leben erschafft und dann wird die Uhr jedes Mal wieder auf Null gestellt. Also bei jedem Kind, das geboren wird, das kriegt ja nicht das biologische Alter seiner Eltern auf den Buckel gesetzt, sondern das fängt wieder bei Null an. Die Frage ist, warum können wir das nicht mit den anderen Zellen in unserem Körper genauso gestalten, dass wir die Uhr wieder auf Null setzen? Es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt, es gibt verschiedene Theorien, warum wir altern. Die wurden in den letzten Jahren auch viele davon wieder widerlegt. Und die Frage ist, wenn man diese Ursache ausfindig macht, dann könnte man sie natürlich aufhalten. Aber das haben wir noch nicht.
Sollten wir dahin uns entwickeln? Sollten wir dahin forschen, dass wir das rausbekommen, dass wir dieses Problem lösen?
Ich bin nicht jemand, der sagt, man soll irgendwas nicht erforschen. Ja, man sollte es erforschen. Was es dann für die Menschheit bedeutet, müssen wir dann sehen. Aber ja, auf jeden Fall.
Am Ende, ich meine, wenn man es mal ganz spinnt, kann man ja sagen, okay, selbst wenn wir das schaffen, deswegen sagte ich, ne, also vielleicht müssen wir gewisse Dinge auch gemacht haben, um dann zu wissen, was es mit uns macht. Stell dir mal vor, du lebst in einer Welt, wo du gar nicht mehr alterst. Vielleicht triffst du halt irgendwann dann die Entscheidung, dass du sagst, so, ich habe jetzt alles gesehen, alles gemacht, ja, und die Dinge wiederholen sich.
Ich schalte mich ab.
Ja, und jetzt, schalte ich mich ab, ja, und gehe halt in eine andere Form von Existenz, ja, in eine andere Realität, ja. Genau. Je nachdem, wie du sozusagen auf das Leben guckst, ob es dann irgendwie nach der physischen Existenz was gibt oder was nicht. Ja? Vielleicht haben wir das vielleicht auch bis dahin noch erforscht. Who knows? Ja? Genau. Es gibt einen Film, fällt mir nur gerade ein, ich glaube mit Robert Redford oder so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es darum, dass die Menschheit herausgefunden hat, eben dass nach dem Tod, also wissenschaftlich herausgefunden hat, dass nach dem Tod das Leben weitergeht. Und was passiert ist, dass sich alle Leute umbringen, weil sie halt eigentlich keinen Bock mehr haben auf dieses normale Leben. Es ist auch ein spannender Gedanke, ja, deswegen komme ich gerade drauf, weil auch da, wenn wir sagen, wir sind so an der Extension sozusagen, an der Erweiterung der physischen Existenz, wäre ja auch interessant zu sagen, okay, können wir in diese Richtung auch wissenschaftlich weiterdenken und im Sinne der Frage, was ist Bewusstsein und so weiter und existiert Bewusstsein nach, ist ja auch nicht auszuschließen. Was ist, wenn wir da Erkenntnisse finden, die zum Beispiel auch beweisen, dass es dann andere Formen von Existenz gibt in anderen Realitäten, whatever. Ich spinne jetzt einfach mal. Ja.
Ich frage mich ja trotzdem, was macht das mit uns? Gell? Also was macht das mit unseren Beziehungen? Was macht das mit der Frage, genießen wir die Momente, die wir haben? Wir können auch fragen, was macht eigentlich noch das Glücklichsein aus? Wann sind wir noch glücklich? Ja. Aber ich frage mich, wenn wir so viel Intensität und Geld und Zeit dahin investieren, dass wir möglichst lange leben, warum schaffen wir das nicht, genauso viel Zeit und Energie zu investieren, dass die Lebensbedingungen um uns herum dafür sorgen, dass wir gesünder leben und dass es uns gut geht? Also ja, wir investieren unheimlich viel Energie in die Frage, wie können wir nicht altern oder wie können wir diese Endlichkeit hinauszögern, verlängern. Aber wenn wir gucken, wie wir mit unserer Natur umgehen, da sind wir ziemlich rabiat und gehen damit ziemlich sorglos um. Entschuldigung.
Ja, also absolut. Und nicht nur mit der Natur, sondern auch mit Menschen in anderen Regionen der Welt. Das muss man ja auch mal sagen. Also das Altern aufhalten hat, ist ja auch so ein bisschen ein narzisstisches Thema der westlichen Welt. Also dass wir hier gerne sehr lange leben wollen, wohingegen man wenn man das Geld da reinstecken würde, infektions- und parasitäre Erkrankungen zu heilen, dann würden schon mal, also der Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung deutlich nach oben gehen und es hätten viel, viel, viel mehr Menschen ein viel besseres Leben. Und natürlich auch, dass man die Umwelt besser behandelt, wie du sagst, um uns herum. Klar, das würde vielleicht auch dazu führen, also man muss ja auch mal sagen, wer weiß, jetzt würden wir es erreichen, dass wir 150 werden können, haben aber den Planeten in einen Zustand gebracht, in dem wirklich keiner mehr leben möchte. Das
auch spannend,
bringt Idee, irgendwie ja. auch nichts. Und ja. wenn man also tatsächlich oft diese Interviews mit den technokratischen Freunden der Langlebigkeit liest, dann scheint es immer so, dass sie, ja, also da kommt immer die Idee auf, dass Aufhalten des Alterns selbst alle Probleme irgendwie löst. Also, dass man dann den technologischen Fortschritt so weit vorangetrieben hat, dass dann Überbevölkerung und Krankheiten und Hunger und Klimawandel alle ja gar kein Problem mehr sind, weil dann ist ja sowieso alles perfekt. Und das halte ich für unwahrscheinlich.
Ja, das ist das Problem von Technologen, dass die immer denken, diese neue Technologie löst alle, diese eine neue Technologie löst alle Probleme der Welt. Ja, das ist ein Problem. Ich bin ja selber einer, deswegen weiß ich das. Ich habe das Ding auch.
Mein Erklärungsmuster ist, dass das sehr gerne genommen wird, dieses Narrativ, diese Technikgläubigkeit. Weil wenn ich sage, die Technik wird das lösen und wenn wir die heute noch nicht haben, dann investieren wir sehr viel Geld, sehr viel Venture Capital, um diese Technik zu entwickeln. Heißt im Umkehrschluss, ich muss mein Verhalten heute gar nicht ändern. da wird es etwas geben, was das Problem löst. Und das klingt natürlich, pervers, weil das wird ja sowohl von Wirtschaftselite, es wird auch von der politischen Elite ja vorangetrieben, zu sagen, wir müssen uns eigentlich gar nicht groß ändern, weil wir setzen einfach auf Modernität und auf Technik und die werden uns die Probleme schon lösen. Ich finde das, wenn man darüber nachdenkt, erschreckend, ja, dass das sozusagen dazu führt, dass wir gerade in der westlichen Welt, gerade in den Industrienationen, uns gar nicht verändern müssen.
Das ist, du gibst Verantwortung ab unterm Strich.
Genau,
du gibst Verantwortung ab und sagst, ach, die, ne? Wir kriegen das, es wird noch gut gehen, ne? Wieder sagt man das so, ne? Und dann Technologie wird das lösen. Und du bist eigentlich aus der Verantwortung raus, ne? Und kannst machen, was du willst.
Es ist eigentlich sozusagen es ist ein bisschen so ein Religionsersatz, dass man sagt, ich muss mich im jetzigen Leben nicht darum kümmern, weil irgendwo später kommt die Erleuchtung und rettet mich und ich muss jetzt halt nichts machen. Mhm. Das klar.
Und das bringt mich natürlich zur zweiten Frage, nämlich der Gerechtigkeitsfrage, wer kann sich das eigentlich leisten? Ja? Also wer sind eigentlich diejenigen, die dann über diese Technologien verfügen, deren Leben sich verlängert?
Auch das ist, wenn man sich Leute wie, Sergey Young oder so vom Longevity Fund anhört, die sagen dann, zu dem Zeitpunkt, wo es dann soweit ist, wird die Technologie so günstig sein, dass alle Leute davon was haben. Weiß ich nicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt hat man in Amerika zum Teil Krebstherapien, die das Leben um 4 Monate verlängern, die 500.000 pro Jahr pro Patient kosten und hat zum anderen keine Medikamente für Malaria oder Tuberkulose, die wahrscheinlich irgendwie 30 Euro kosten würden. Weiß ich nicht, kann ich gerade nicht einschätzen, aber die sehr günstig wären. Und das ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit. Oder Ungerechtigkeit ist natürlich auch schwer zu messen, zu sagen, wessen Leben ist wie viel wert zu welchem Zeitpunkt. Das kann man natürlich nicht gegeneinander abwägen. Aber wenn man, eine Rechnung aufmacht, wie viel Geld man investiert, um das Leben von manchen Menschen zu verbessern im Vergleich zu dem von anderen, dann ist das schon eine große Ungerechtigkeit.
Ja, weil Märkte einfach diese Dinge steuern, aus meiner Sicht. Ne? Und das unterliegt halt auch diesen Marktmechanismen. Und deswegen wird in manche Dinge halt wird investiert und in andere Dinge nicht. Ne? Also eben, wie du auch sagst, mit der Krebstherapie, auch da, es gibt ja anscheinend ja Leute, die sich das leisten können und deswegen werden solche Therapien auch angeboten. Ne? Und anscheinend rechnet sich das irgendwo auch an der Ecke. Ne? Aber
also ich meine, das zahlt ja das Gesundheitssystem dann. Also es zahlt ja nicht der einzelne Patient, sondern das wird dann von allen bezahlt. Auch Gentherapien kosten mindestens 1 Million pro Patient, weil das einfach eine sehr teure Therapieform ist. Und da ist dann auch immer wieder die Frage, es gibt zum Beispiel ein paar Gentherapien, die Krankheiten heilen, die für Kinder tödlich sind und wo dann die Gesundheitssysteme in manchen Ländern das übernehmen und in anderen nicht. Und das ist natürlich dann für die Patienten und die Familien eine große Frage. Warum können wir diese lebensrettende Therapie nicht bekommen?
Ja, weil Märkte auch nicht immer gerecht sind oder eigentlich nie gerecht sind. aber trotzdem, am Ende, ja.
Es macht klar, dass du eigentlich diese Themen dieser Marktlogik entziehen musst. Das kann ja der Markt gar nicht entscheiden.
Ist nur die Frage, was die Alternative ist. Denn also die Alternative ist natürlich, dass man dann Philanthropen hat wie Bill Gates, die zum Teil ganze Felder von medizinischer Forschung komplett sponsern. Was viel besser ist, als wenn es keiner macht, aber noch besser wäre es, wenn es irgendwie, aber zum jetzigen Zeitpunkt natürlich vollkommen utopische Vorstellung, aber dass die menschliche Gesundheit kein Wirtschaftsgut ist, das wäre ein anstrebenswertes Ziel, glaube ich. Aber solange das so ist, muss natürlich ein Medikament, um profitabel zu sein, patentiert werden und dann.
Und bei all dem, was wir vorher erzählt haben, mit den ganzen Upgrades in alle Richtungen, gehen wir doch genau dahin. Das heißt, die Gesundheit wird ein Wirtschaftsgut, weil du musst dir diese ganzen Upgrades und lebensverlängernden Dinge musst du dir auch leisten können. Es sei denn, wir haben ein Gesundheitssystem, was das alles finanziert.
Ne? Ja, aber in dem Sinne ist sie ja schon trotzdem eigentlich ein Wirtschaftsgut, weil das Modell, dass Medikamente nur dann entwickelt werden, wenn sie Geld einbringen, natürlich darauf hinsteuert, dass ja das Incentive geben muss für die pharmazeutische Industrie oder die MedTech-Industrie, was zu entwickeln, nur dann, wenn sie damit dann auch Geld verdienen können. Und wenn es dann irgendwie zu wenige Patienten gibt oder man damit zu wenig Geld kriegt oder man es nicht patentieren kann, dann lohnt sich's nicht.
Aber das haben wir heute auch schon so, gell? Also ja, genau. Staatliche Forschungsgelder werden in bestimmte Bereiche gegeben, wo es einfach auch einen Bedarf gibt. Und wir kennen es ja jetzt aus der Corona-Diskussion auch, dass wir gesehen haben, dass sehr viele Krankheiten, wo es einfach ganz kleine Gruppen von Menschen gibt, die davon betroffen sind, eben in den letzten Jahrzehnten nicht so gefördert worden sind. Ja.
Aber zum Beispiel eine Thematik, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen von betroffen werden oder sind und wo auch genauso viele Menschen dran sterben jedes Jahr wie an Covid, sind antibiotikaresistente Bakterien. Da gibt es auch nicht genug Forschung. Da wird auch, sind die, viele der großen Pharmafirmen haben sich sehr lange daraus gezogen, weil man mit Antibiotika einfach kein Geld verdienen kann. Und das ist nicht optimal und das wird also tatsächlich, das ist auch ein Problem der gesamten Welt. Das ist ein größeres Problem im globalen Süden, aber wird auch hier ein Problem und trifft natürlich wieder die schwachen Gruppen, trifft die älteren Menschen, die ins Krankenhaus kommen und mit irgendwelchen nicht mehr behandelbaren Bakterien wieder nach Hause kommen. Das ist ein ziemlich großes Problem, wo man annehmen könnte, dass mal ein wenig mehr Geld da reingesteckt werden könnte.
Genau, wo geht das denn hin? Also wir haben jetzt auf der einen Seite so diese lebensverlängernde Schiene und auf der anderen Seite könnten wir jetzt ja überlegen, ne, was passiert denn jetzt mit diesen Dingen? Also Bakterien oder, keine Ahnung, Viren, ja, Pandemien kommen immer häufiger, werden die Viren immer aggressiver? Gibt es da auch eine Perspektive? Auf der einen Seite wirkt das vielleicht dann entgegen? Ja, wir könnten potenziell länger leben, aber es gibt mehr, was uns einfach umbringen will?
Auf jeden Fall. Also die Bakterien und Viren werden wahrscheinlich, also das klingt jetzt sehr nach Doom, werden auf Dauer gewinnen, aber die waren natürlich auch schon ein paar Milliarden Jahre vor uns da und sind halt anpassungsfähig und die Evolution verläuft sehr schnell und man sieht es ja, also wenn der Mensch was findet, um sich gegen die zur Wehr zu setzen, dann wird halt die Evolution angeschmissen und dann wird in der nächsten Runde, kommt halt ein neuer Grippevirus oder kommt ein neues Bakterium. Also ich glaube, das wird sich für immer fortsetzen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Bakterien oder Viren loswerden. Gleichzeitig glaube ich, dass man Antibiotikaforschung wahrscheinlich, wenn man da ein bisschen Geld reinstecken würde, dass es da schon größere Fortschritte geben würde. Beziehungsweise es gibt auch Fortschritte, die werden halt nur nicht auf den Markt gebracht, sondern bleiben irgendwo in der frühen klinischen Entwicklung stehen. Das Problem ist, dass man Antibiotika, entweder muss man was haben, was teuer ist oder was man an viele Menschen geben kann, wenn man ein Medikament, wenn man damit Geld verdienen will. Antibiotika, wenn ein neues Antibiotikum auf den Markt gebracht wird, ist das die letzte Reserve. Das heißt, das wird erstmal gar keinem gegeben und ist aber im Allgemeinen ein Medikament, was man einfach so in der Apotheke kaufen kann. Das heißt, es wird erwartet, dass der Preis sehr niedrig ist. Das wäre also was, was eigentlich von staatlicher Seite aus gefördert oder von irgendeiner privaten Seite aus gefördert werden müsste, um das wirklich rentabel zu machen.
Ist das etwas genau, was man eigentlich mehr systematisieren müsste, dass bewusst zum Beispiel von der staatlichen Seite genau in diese sozusagen nicht so vom Markt getriebenen Felder investiert wird. Könnte man ja systematisieren und sagen, ne, was ist gesellschaftlich relevant? Forschung, Antibiotika ist ein Feld, muss der Staat rein, Subventionen, Anreizsysteme schaffen, whatever, um diese blinden Flecken einfach anzusteuern, damit das Ganze irgendwie in der Balance gebracht wird.
Also bis zum gewissen Grad wird das auch tatsächlich von staatlicher Seite gemacht. Es ist halt nur nicht, wird nicht genug Geld reingesteckt. Und dann gibt es wirklich, also da ist die Gates Foundation ganz groß, die stecken ganz viel Geld in eben Infektionskrankheiten, Malaria, Tuberkulose und solche Sachen. Da wird richtig, richtig viel Geld, also Milliarden von Dollar umgesetzt für. Aber es ist natürlich dann auch eine sehr, wie sagt man, eine sehr einseitige Sache. Das ist natürlich, der Markt hat viele Probleme, aber der Markt fördert auch Diversität und fördert Wettbewerb. Und wenn alles Geld von einer Stelle kommt, dann nimmt das natürlich stark ab. Und das bringt auch gewisse Probleme mit sich.
Es schafft ja auch wieder Monopole in dieser Richtung, ne? Weil wenn diese Themen dann kommen, ist es vielleicht ja auch wiederum eine sehr wirtschaftliche Perspektive, aber eben mit einer entsprechenden Weitsicht, die ich mir leisten kann, weil ich weiß, diese Antibiotika werden, keine Ahnung, vielleicht in 30, 40, 50 Jahren, da wird das ein Thema sein. Ich investiere und dann habe ich das Monopol an der Ecke. Ne? Also das ist ja auch etwas langfristiges Denken und sagen, wo sind die Bereiche, in die ich investieren muss, damit ich hier langfristig Gewinne erzielen kann. Ist natürlich auch etwas, was man vielleicht gerade, wenn man so auf dem Level Bill Gates ist, wo man auch einfach angekommen ist, sagt, so muss ich jetzt einfach handeln, weil den anderen Kram, der läuft so. Ne?
Wobei, also das ist tatsächlich eine Stiftung, da wird kein oder sollte kein Profit mitgemacht werden. Das ist wirklich einfach Philanthropie, da wird einfach das Geld rausgegeben.
Ja, aber es entscheiden halt drei Leute, gell? Am Ende des Tages,
gell? Ja, das ist schon eine richtige Stiftung, die haben schon ein richtiges Board und das sind nicht die, also es ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so, dass Bill Gates irgendwo in einem Zimmer sitzt und diese Entscheidung fällt. Das Problem ist, er ist aber trotzdem, glaube ich, gibt halt die Direktionalität schon in einem gewissen Sinne vor mit seiner Ex-Frau, wo das alles hinläuft. Aber also ich glaube schon, dass das auch ein richtiger Auswahlprozess ist. Nur trotzdem hat es ein krasses Monopol in einigen Bereichen.
Aber es ist ein Unterschied, gell? Also ob Bill und Melinda Gates und Warren Buffett, ja, das ist ja der dritte im Bunde, ob die entscheiden, wohin die Milliarden investiert werden, oder ob das sozusagen in einer Demokratie Abgeordnete entscheiden, die wir gewählt haben, die wir legitimiert haben durch Wahlen, die Macht haben, darüber zu entscheiden, wohin Geld gesteuert wird und in was investiert wird. Also das ist für mich schon ein Unterschied.
Absolut.
Und das ist natürlich auch die Frage, wie viel Macht kann ich in die Hände eines einzelnen, sehr reichen Mannes in dem Falle legen? Und was hat das für Konsequenzen im Gegensatz dazu, dass ich das halt in die Hand von Regierungen und gewählten Abgeordneten lege?
Absolut. Aber ja, also das ist natürlich dann wieder der Trade-off. Also irgendjemand muss es halt bezahlen.
Man muss auch mal kritisch fragen, was kann, würde effektiv einen höheren Impact erzielen. Ja, also muss man schon mal sagen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, wir haben lauter Unternehmer oder Milliardäre, die auch genau solche Philanthropen sind. Ja, nehmen wir mal, wenn Bill Gates so einer ist, nehmen wir den mal als Beispiel. Wenn wir sagen, diese ethische Grundprägung, sind wir wieder bei dem Individuum, dann ist es auch okay, ja, wenn die im Prinzip dann sagen, okay, wir investieren da drin. Also ist ein Staat effektiver mit seinen ganzen Entscheidungsmechanismen, mit den Menschen, die dort Entscheidungen treffen, ja, einfach realistisch gesehen, auch mit den Geldern, die ein Staat zur Verfügung hat, das zu verteilen, ist das effektiver, als wenn solche Privatleute das machen, wenn die richtige Haltung dazu haben. Ne, wir sind jetzt gerade auch beim Thema nachhaltige Wirtschaft und so weiter, sind wir ja auch. Ja, wo wir sagen, okay, auch die Rating-Systeme müssen sich verändern, weil das Thema Nachhaltigkeit rückt auch immer mehr ins Bewusstsein. Wir haben auch letztens hier eine nette Diskussion geführt, wo ich auch ketzerisch gefragt habe, die Investoren, die hier sozusagen investieren, die sind ja auch sehr, sehr profitgetrieben. Die haben ja viele nicht diese nachhaltige. Da scheint sich auch was zu ändern, habe ich mir erklären lassen, dass also auch das Bewusstsein auch von strategischen Investoren in diese Nachhaltigkeitsthemen, dass das wichtiger wird. Deswegen sich auch Ratingsysteme anpassen. Man kann ja mal fragen, also bleibt es am Ende, genauso wie diese Klimadiskussion, die wir haben, nimmt die individuelle Entscheidungshoheit, die Menschen, die Macht und Geld haben, wird das am Ende das wesentliche Ausschlaggebende sein? Vielleicht ist das die Realität. I don't know.
Zum jetzigen Zeitpunkt hat man das Gefühl, dass es ein wenig darauf zusteuern könnte. Und das ist dann, muss ich sagen, das Problem ist, also ich glaube auch, dass also staatliche Instrumente, besonders wenn es um Wissenschaftsförderung geht, sind halt sehr langsam und mit viel Administration und viel, also es ist halt einfach sehr altertümlich in mancherlei Hinsicht. Und wenn man dann einen einzelnen, sehr reichen Menschen hat, der investieren kann, dann hat man natürlich eine Agilität, die man sonst nicht hätte. Dann muss man nur halt gucken, was ist das Mindset dieses Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel die Gates Foundation ernsthaft Gutes tun will, vielleicht manchmal mit den falschen Intentionen und mit dem falschen Weg, aber dass das keine, sag ich mal, keine bösen Intentionen dahinter stecken. Gleichzeitig hat man die Epstein-Story, der ganz viel Geld in Harvard und MIT Media Lab reingeschossen hat und der, glaube ich, schon so ein paar, also neben seinem kriminellen Verhalten auch ein paar Ideen hatte zu Eugenik und wie die Übermenschenrasse erschaffen wird. Das halt, also der hat auch Millionen in die Wissenschaft investiert und auch in Felder, die ihn so interessiert haben. Und das ist natürlich so, ich glaube, es ist halt dann sehr schwer zu selektieren, wer ist das gute, reiche Individuum, das uns steuert und vielleicht, wie ändern sich die Intentionen mit der Zeit? Also man ist ja auch nicht dagegen gefeit, dass dann trotzdem, auch wenn man am Anfang eine gute Absicht hatte, dass am Ende was Schlechtes bei rauskommt.
Also ich bin ja Fan der Demokratie, gell? Und ich muss schon sagen, ich finde es interessant, dass wenn wir über Innovation reden, wenn wir über Agilität reden, dann fangen wir an, über unser eigenes Rechtssystem, über unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schimpfen, dass das alles so langsam dauert. Und das mag vielleicht auch die Schwäche von Demokratie sein. Auf der anderen Seite schafft sie genau diesen Interessensausgleich, hört die verschiedenen Meinungen, findet Kompromisse, also macht natürlich einen Aufwand, um eine Lösung zu finden, die gesellschaftlich akzeptabel ist. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Wert an sich, weil ich möchte nicht davon abhängig sein, dass eine Person oder eine ganz kleine Gruppe das entscheidet und davon abhängig sein, dass die jetzt vielleicht mal heute auf meiner Seite sind, aber morgen oder in den nächsten 20 Jahren auf der anderen Seite stehen und ich dann sozusagen zu den Ausselektierten gehöre, weil meine Krankheit nicht erforscht wird, weil das halt eben sich für die nicht rentiert oder es nicht in deren Weltbild reinpasst. Also ich finde schon, da ist auch eine Kontrolle und eine demokratische Legitimation ein sehr, sehr hohes Gut. Ja.
Aus einer qualitativen Perspektive bin ich auch bei dir. Ich versuche nur oder habe immer versucht zu gucken, wo stehen wir denn gerade realistisch. Ne? Aber wenn wir mal gucken, wie viele Staaten auf der Welt sind Demokratien? So, und wenn wir sagen, die Probleme, mit denen wir da zu tun haben, wir reden ja über globale Probleme. So, und deswegen habe ich diese Frage der Effektivität gestellt. Also ist es nicht besser, eine Handvoll Bill Gates zu haben, die global solche Dinge adressieren, als ich sag mal ein paar demokratische Staaten, die mit ihren Mechanismen jetzt versuchen, da irgendwas zu reißen. Die wenigen, die da auf der Welt existieren, ja.
Wobei die ja ehrlicherweise ja auch in Summe mehr Geld ausgeben in Gesundheitsforschung und in Grundlagenforschung als die Stiftung auch von Bill Gates. Und das ist schon die reichste Stiftung, die wir auf dieser Welt haben. Also das, glaube ich, muss man auch mal in Relation setzen. Wie viel Grundlagenforschung wird von der Staatengemeinschaft getragen jedes Jahr? Und wir haben das ja gerade auch bei Covid gesehen, wie viel Power dann aufgebracht werden kann, um eine globale Krise zu lösen, wie viele Institutionen und Institute parallel finanziell unterstützt worden sind, um sozusagen nach einem Impfschutz zu forschen, was ja dann auch in einer sehr kurzen Zeit ja auch erfolgreich erfolgt ist. Also ich glaube schon, das ist ein Erfolgsmodell, die Demokratie an der Stelle.
Ich stimme da absolut zu. Ich glaube aber, dass da trotzdem auch eine Bias drin ist, weil also diese Selektionsprozesse, wer wird gefördert, natürlich auch eine starke Bias haben, auch von der staatlichen Seite aus, weil natürlich die Wissenschaftler sich gegenseitig bewerten und dann, es ist leider so dieses Prinzip der low-hanging fruits, dass halt immer wieder die Sachen, die man gut nachweisen kann und die attraktiv sind und einem gewissen Hype folgen, also zum Beispiel Krebsforschung oder vor 20 Jahren Hirnforschung oder dann Covid, dass dann natürlich alle sagen, ja, da sind die Fördermittel, das schreiben wir doch mal jetzt hier drauf, das machen wir. Ja. Und das natürlich dazu führt, dass manche Grundlagenforschung, also zum Beispiel die Grundlagen für diese mRNA-Impfstoffe und generell die Technologie, das wurde ja zum Teil jahrzehntelang ignoriert, dass das Potenzial hat. Und dann erst, es war schon vor der Pandemie, haben die Leute es dann aufgegriffen. Aber da sieht man halt auch, dass natürlich auch, also diese wirklich grundlegende Grundlagenforschung zu ganz wichtigen Applikationen führt und man manchmal auch auf das langsamere Pferd setzen muss und nicht das, was einem sofort ein Resultat bringt. Und das ist, glaube ich, insgesamt für alle Gruppen, die Fördermittel ausgeben, nicht so leicht zu akzeptieren, dass man vielleicht auch mal 20 Jahre warten muss, bis man den Sinn davon sieht, was man eigentlich gemacht hat.
Klar, nur wenn du jetzt sagst, dass alleine das Gen-Editing 1 Million Euro pro Person kostet, dann ist es ja auch eine Frage, wie lange dauert es, bis das sozusagen massenmarktfähig ist und es wirklich jeder und jede nutzen kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wird dauern. Es gibt jetzt solche Modelle, dass man das ein bisschen auch an den Erfolg der Therapie koppelt, den Preis. Also, dass wenn es funktioniert, bezahlt wird und wenn es nicht funktioniert, auch nicht bezahlt werden muss oder weniger bezahlt werden muss. Ich weiß nicht, wie diese Modelle jetzt so fortschreiten, aber im Allgemeinen ist es natürlich immer so, umso weiter eine Technologie zugänglich ist, umso günstiger wird sie und umso gerechter wird es dann in einem gewissen Sinne auch. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich für diese Dinge wie Geneditierung oder auch irgendwelche Neuroimplantate natürlich nicht gegeben. Das ist absolut 1% elitär, was da gerade passiert.
Jetzt sind wir ja hier im Moment der Wahrheit. Gab es für dich hinsichtlich Biorevolution einen oder die Momente der Wahrheit, wo du verstanden hast, das kann so nicht funktionieren, das möchte ich so nicht unterstützen, ich muss die Art und Weise, wie ich über solche Ereignisse, solche Technologien berichte, verändern. Ich muss mein Verhalten verändern hinsichtlich der Risiken oder auch der Dinge, die wir noch stärker fördern müssen. Gab es für dich den Moment der Wahrheit?
Also vielleicht nicht so sehr einen Moment der Wahrheit, aber vielleicht die Geschichte der Wahrheit. Also ich finde diese CRISPR-Cas-Geschichte, das Geneditieren, das ist eine Geschichte, wo man sieht, dass es plötzlich solche Wendepunkte geht. Also ich habe das mal Pandoras Box Wissenschaft genannt, wo man merkt, wenn man das einmal publiziert, dann geht es auch nicht wieder zurück. Dann hat man etwas gefunden und dann kann man plötzlich die Menschheit relativ krass verändern. Und er kann das aber nicht wieder zurücknehmen, weil wenn es einmal draußen ist, dann kann das auch jeder, der Zugang zu normalem Laborequipment hat, auch in seiner Garage machen, zu einem gewissen Grad.
Biohacking in der Garage?
Also man kann schon einiges machen. Nicht, also man kann nicht das menschliche Erbgut verändern in dem Sinne, dass man kann das Erbgut einer Eizelle verändern, aber die muss man dann auch noch in den Menschen reinkriegen. Das ist eher die Challenge. Und man muss natürlich auch rausfinden, was will man da verändern. Aber ja, theoretisch kann man das, also es gibt auch Biohacker, die zum Beispiel Hunde züchten oder so, das kann man in der Garage machen, ja.
Und was war für dich da der Triggerpunkt?
Der Triggerpunkt war zweierlei. Das war einmal diese Geschichte von der Jennifer Doudna zu hören, die das in vielen Interviews und dann auch ihrer Biografie gesagt hat, diesen Moment, dass sie einfach zur Grundlagenforschung treibt und gar nicht darüber nachdenkt und dann plötzlich merkt, oh, damit kann man den Menschen genetisch verändern. Das hat ein wahnsinnig volatiles Potenzial und dann diese ganzen Artikel. Also tatsächlich haben in diesem Fall die Wissenschaftler selbst nach Moratorium für die Technologie, also für CRISPR-Cas Germline Editing, also für die Keimzellen gefragt. Und das ist, fand ich überraschend, dass es sowas gibt. Das gab es ja auch bei den Nuklearwaffen, dass die Wissenschaftler selber dann plötzlich festgestellt haben, wie volatil und wie schreckenserregend eigentlich das ist, was sie gefunden haben. Die haben allerdings, also da war ja dann der Tenor eher, dass sie gesagt haben, Amerika braucht auch eine Atombombe, weil die Deutschen könnten eine haben. Aber gleichzeitig ist, also dieser Gedanke, Wissenschaftler merken selber, wir haben hier was entdeckt, was uns entgleiten könnte und was nicht mehr regulierbar sein könnte, das fand ich tatsächlich sehr spannend und das habe ich sehr verfolgt und sehe ich als Moment der Wahrheit, zumal ja dann irgendwie kurz danach auf einer Konferenz dieser chinesische Arzt, ich kann leider gerade den Namen nicht gut aussprechen, aber der dieses Germline Editing an zwei Kindern gemacht hatte, nach vorne getreten ist und gesagt hat, ja, ihr redet darüber, aber ich habe es schon gemacht.
Was hat das mit dir gemacht?
Also es hat mich erschreckt, schon, muss ich sagen. Zum einen, dass ich fand das erschreckend, diese Vorstellung, das ist jetzt der eine, der vorausgetreten, also der sich geoutet hat, aber wer weiß, wer noch alles was macht. Vielleicht in der Garage, aber vielleicht auch in einem Labor von irgendeiner Regierung oder vielleicht auch in einem DARPA-Labor, wer weiß, woran eigentlich so geforscht wird und was das für ein Potenzial hat, Schaden anzurichten. Nicht nur damit, dass man den Menschen genetisch verändern könnte, sondern auch, dass man eben Biowaffen herstellen kann, worauf ja wirklich keiner Lust hat.
Würde mich auch nochmal interessieren, was sind da, in welche Sphären werden wir da reingehen, Biowaffen? Also werden dann Soldaten gezüchtet zum Beispiel? Wäre ja ein Anwendungsfeld, dass man sagt, der normal geborene Mensch, ja, der ist, soll nicht mehr in den Krieg ziehen, sondern wir züchten die. Ja, so.
Das wäre auf jeden Fall, also jemand, der wenig Empathie hat und keinen Schmerz empfinden. Genau. Wäre natürlich optimal, ja. Ich dachte jetzt tatsächlich mehr so an veränderte Bakterien oder Viren, die man loslassen könnte. Da gab es ja tatsächlich sehr, sehr wenig zum Glück in der Geschichte der Menschheit, weil das biologische Agens sich nicht gut kontrollieren lässt. Und wenn man was loslässt, dann lässt man es halt auf sich selbst los, genauso wie auf die anderen. Und das funktioniert halt meistens. Also außer Anthrax, was ja immer mal wieder eingesetzt wurde, gibt es das zum Glück sehr wenig. Aber man hat natürlich das Potenzial, jetzt auch mit neuen Technologien wieder wie künstliche Intelligenz oder synthetische Biologie, sich einfach neue Pathogene zu züchten, die potenziell steuerbarer wären, wo man sagen könnte, okay, die werden jetzt nur durch einen bestimmte Umwelteinfluss aktiviert und würden dann mir nicht schaden, aber anderen Menschen schon. Und natürlich auch, dass die Gefahr. Und das, glaube ich, bringt mich auch nochmal zu dieser Moment der Wahrheit. Also die Frage, ich glaube gar nicht, dass so viele Menschen wirklich aktiv Böses tun wollen, die forschen. Aber ich glaube, dass es das Risiko der Konsequenzen, die man nicht voraussieht. Also dass man etwas erforscht und es geht einfach schief. Oder man sieht nicht voraus, was dabei passieren wird. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem, weil die Wissenschaft und die Technologie schreitet extrem schnell voran. Und der Wissenschaftler selber muss dann wie Jennifer Doudna und ihre Kollegen darüber anfangen nachzudenken, was hat das für ethische Konsequenzen, weil sonst kriegt das ja gar keiner mit in der Geschwindigkeit. Also das kann ja gar nicht die Politik oder die regulatorischen Behörden, die merken das ja gar nicht schnell genug, was da überhaupt passiert. Das glaube ich auch bei künstlicher Intelligenz ein Thema, dass derjenige, der es erschafft, auch gleichzeitig darüber nachdenken muss, was es bedeutet. Aber zu dem Zeitpunkt hat er es ja schon erschaffen.
Woran liegt das, dass es da so ein Gap gibt zwischen dem, was Wissenschaft oder Technologen entwickeln und denjenigen, die darüber wachen sollen, die das regulieren oder die in Parlamenten darüber entscheiden, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt über Gesetzgebungsverfahren. Weil diesen Gap haben wir an so vielen Stellen. Was bräuchte es, damit wir diese Lücke schließen, damit wir diese Wissenslücke schließen, damit wir genau diese ethischen Diskussionen führen? Weil ganz ehrlich, das, was wir jetzt gerade in der Stunde besprochen haben, das müsste ja ehrlicherweise jeden politisch denkenden und handelnden Menschen in dieser Republik dazu aufhorchen lassen, zu sagen, wir müssen ethische Debatten darüber führen, ob wir das wollen, ob wir das nicht wollen und wie eigentlich unser Menschheitskonzept aussehen soll in den nächsten Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also das Hauptproblem ist, dass die Innovation zum Teil viel schneller ist, als darauf reagiert werden kann und nur relativ wenige Menschen, ich glaube gar nicht, dass es so wenige verstehen, aber es gibt ja auch eine wahnsinnige Informationsflut und dann dieses Puzzleteilchen rauszufischen, was jetzt das negative Potenzial hat, also das ist nicht so einfach und da muss es eine Kombination aus verschiedenen Instrumenten, glaube ich, geben, also von der Regierungsseite und von NGOs und von den Wissenschaftlern. Aber selbst dann, also es gibt dieses Thema der Gene Drives, basiert auch auf CRISPR-Cas und das ist ein Instrument, was die Evolution einer Spezies forcieren kann. Also es könnte zum Beispiel Moskitos ausrotten oder Moskitos alle in Männchen verwandeln, sodass sie sich nicht mehr weiter paaren können oder sowas. Damit gibt es so die Frage, soll das damit Feldversuche in Burkina Faso geben? Und da sind verschiedene Wissenschaftler, die glauben, das ist eine gute Idee, damit könnte man Malaria ausrotten. Und dann gibt es die Regierungsvertreter, die sagen, wir wissen überhaupt nicht, also ob das eine gute Idee ist und können das auch nicht einschätzen. Und dann irgendwelche NGOs, die dann versuchen, die Bevölkerung wirklich regional dazu zu befragen. Aber natürlich muss man dafür erstmal alle auf das Level bringen. Also die Wissenschaftler müssen verstehen, glaube ich, was das für die Menschen in den Dörfern bedeutet, was aus dem Elfenbeinturm auch nicht so leicht zu verstehen ist, um ehrlich zu sein. Und auf der anderen Seite muss man den Leuten da erklären, was der Gene Drive ist. Und das so zusammenzubringen, also da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen, ob das wirklich gut funktioniert und ob das eine Initiative ist, die man als Erfolg sehen kann.
Da sind wir wieder bei Kollaboration, ja? Das, was wir mit Uli Weinberg von der D-School besprochen haben, ja? Dass du aus diesem Prockhaus-Denken raus musst, dass du aus deinen Silos raus musst und dass du Räume und Arbeitszusammenhänge schaffen musst, in denen verschiedene Professionen und Erfahrungshintergründe zusammenkommen und gemeinsam kollaborativ solche Themen bearbeiten.
Das ja, das hatten wir ja vorhin schon mal, dieses Thema Komplexität, und wir müssen mit verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Aber ich finde den Gedanken jetzt auch nochmal interessant, macht mir vielleicht nochmal eine andere Tür auf, weil wenn du sagst, wir sind hier so an so einer Schwelle, wo diese Forschungsergebnisse, die da produziert werden, so kritisch sind und ich sag mal in so unterschiedliche Richtungen ausschlagen können, sage ich mal, ne, positiv wie negativ, kann man natürlich auch mal sagen, brauchen wir eine Regulation? Man könnte auch sagen, wenn ich es böse formulieren wollte, brauchen wir eigentlich eine Zensur von Veröffentlichungen an der Ecke. Also müssen wir irgendwie, darf sowas überhaupt in die breite Öffentlichkeit gestellt werden? Oder sollten Zugang zu solchem Wissen nur Leute bekommen, die eben zum Beispiel gewisse Werte teilen? Ja, ethische, demokratische, whatever. Ja, also weiß ich nicht. Es ist auch ein sensibles Thema, aber wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einen gewissen Konsensus, was waffenfähige Biomaterialien angeht. Zum Beispiel das Genom von Pocken. Das soll nicht veröffentlicht werden. Gleichzeitig gibt es dann irgendwelche Wissenschaftler, die glauben, es wäre schlau, das Genom der Pferdepocken zu veröffentlichen, was sehr nah dran ist, wo dann auch ein Aufschrei durchgeht. Das Paper wird natürlich dann zurückgezogen, aber draußen war es trotzdem. Also da gibt es tatsächlich auch jetzt Initiativen von wieder Wissenschaftlern selber und NGOs, die versuchen, alles, was waffenfähig ist, irgendwie einzugrenzen. Gleichzeitig, wenn es um was geht wie CRISPR-Cas, das ist ein bakterielles Immunsystem, was dem Bakterium hilft, Viruserkrankungen oder also in invadierende Viren abzuwehren. Dass man darauf kommt, dass das dazu führt, dass man den Menschen genetisch verändert und die Evolution anhält oder, also das ist ein bisschen überspitzt gesagt, das muss man ja erstmal herstellen, diese Connection. Und das ist wahrscheinlich nur einer relativ kleinen Gruppe von Leuten erstmal klar, was das bedeutet. Also wie kann man eine Technologie noch einsetzen, sodass etwas anderes passieren kann? Das war nicht dafür gedacht. Das war ein Seitenprodukt von Grundlagenforschung über Bakterien. Dann ist es auch so, wer entscheidet, also da kommt ja dann auch, wie sagt man, das ethische Konstrukt verschiedener Gesellschaften mit rein. Also das kennt man ja noch von der großen Debatte um die embryonalen Stammzellen und die Frage, wo fängt Leben an? Also wer darf daran forschen? Das ist nicht so leicht, einen Konsens zu finden. Und natürlich geht man davon aus, dass das eigene System die richtigen Antworten hat. Aber da gibt es natürlich dann auch wirklich viele verschiedene Ansichten zu solchen grundlegenden Fragen, die das, also die so ethische und auch religiöse Komponenten haben. Und das global auf einen Konsensus zu bringen, ist eigentlich unmöglich. Und weil biologische Agenzien natürlich nicht sagen, hier ist die Grenze des Landes, dann bleibe ich doch mal hier, sondern natürlich in der globalen Welt mit Waren und Menschen, die sich weiter bewegen, sich auch überall verteilen können, müsste man schon was finden, was auf einem globalen Level funktioniert. Also zu den Gene Drives, die ich eben angesprochen habe, gab es tatsächlich die Frage bei den United Nations, ob es da ein Moratorium geben soll, also ob man daran nicht mehr forschen darf. Und das ist aber gescheitert, glaube ich. Also da wird weiter dran geforscht.
Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen auch damit leben, dass das eigentlich nicht wirklich kontrollierbar ist in irgendeiner Form.
Es ist auf jeden Fall sehr schwierig zu kontrollieren, weil viele dieser Technologien, sage ich mal, garagenfähig sind. Also es ist nicht wie, wenn man an Nuklearwaffen forscht und man nachweisen kann, ob irgendwo Plutonium ist. Also wenn ich gerne in meiner Garage irgendwelche Viren züchten will, dann ist es halt sehr schwer, mir das nachzuweisen, bis, also man kennt ja diese Geschichten von den Outbreaks, also in Marburg oder so, wenn mal was aus dem Labor rauskommt, dann, wo es natürlich ein richtiges Labor gibt, das war nicht in der Garage, aber also sobald sich die Krankheit irgendwo verbreitet, dann kann man sagen, oh, da hat wahrscheinlich jemand geforscht und es kann jetzt ein Labor gewesen sein.
Ja, du sagst ja, das kann man in der Garage machen. Das heißt, solche Szenarien wären zumindest auch denkbar, dass irgendwo einer die Garagentür nicht ganz zugemacht hat. Und
dann, ja, also im Allgemeinen, es gibt...
Haben wir die Zombie-Invasion
oder ja, so? Ja, es gibt halt diese Klasse der Biohacker, die tatsächlich gerne an sich selbst experimentiert und auch solche Experimente mit CRISPR-Cas, das geht relativ leicht, sage ich mal. Also man braucht schon ein bisschen Übung, aber also da gibt es schon einige Leute, die halt keine Ausbildung haben und das gut hinkriegen, glaube ich. Und da ist halt auch die Frage wieder, also wollen die irgendwas Negatives bauen? Das glaube ich vielleicht noch nicht mehr, aber vielleicht kann natürlich auch irgendwas schief gehen und irgendwas, was man nicht vorhergesehen hat, passieren.
Wie siehst du deine Rolle als Kommunikatorin, als Wissenschaftserklärerin?
Ich glaube, dass es, also was ich tatsächlich als weiß ich nicht, als Aufgabe, aber zumindest so ein bisschen als Mission sehe, ist Menschen das näher zu bringen, dass es diese Technologien überhaupt gibt und dass die eine Bedeutung für jeden haben. Also dass sich diese Frage, ob man gerne ein Cyborg wäre oder ob man gerne später sein Kind genetisch verändern möchte oder ob man 150 Jahre alt wird oder in welche Art der Forschung das Geld gesteckt werden soll, also dass das nicht nur den Wissenschaftler was angeht und den Politiker, sondern im Endeffekt jeden was angeht, weil das direkte Konsequenzen für unser Leben noch in unserer Lebenszeit haben könnte.
Ist das die nächste Welle der Transformation eigentlich? Jetzt meine, weil momentan sind wir in der Phase der digitalen Transformation. Wir reden über Technologie, wir haben auch über die Bezüge von KI und so weiter, was jetzt sehr technologisch getrieben ist, also ich sag mal, oder IT-technologisch getrieben ist. Ist das dann sozusagen die nächste Welle der Transformation, die auf dem aufsetzen wird?
Das kann gut möglich sein, dass der Mensch die nächste Grenze sozusagen ist der Transformation, dass es, nachdem man seine Umwelt oder die digitale Umwelt transformiert hat, dass man sich dann anfängt, selber ja, abzugraden, wie auch immer. Ich glaube, dieses Thema des Upgrades, das ist ja tatsächlich, das merkt man ja an der eigenen Interaktion mit dem Smartphone, dass der Mensch anscheinend das Bedürfnis hat, sich irgendwie abzugraden. Und ich glaube, sobald die Technologie da ist und bereit ist, werden die Menschen und das wahrscheinlich relativ schleichend machen. Also ich glaube nicht, dass es dann eine große Abstimmung gibt, wer möchte jetzt der Cyborg sein, sondern dass es dann irgendwelche Apps gibt, die man kaufen kann und dann denkt man, naja gut, dann also die App, die macht irgendeine Infrarotstrahlung, mit denen ich meine Gedanken beeinflussen kann, das habe ich mir gerade ausgedacht, das stimmt nicht, aber...
Ja, aber wie du es im Computerspiel hast, ne, wo du deinen Charakter sozusagen weiterentwickelst und kaufst dir und dann machst du das halt in real life.
Aber es folgt ja auch genau dieser Logik zu sagen, ich kann besser werden, ich möchte besser werden, ich strenge mich an und meinen Fortschritt, ob ich besser bin, ob ich gesünder bin, ob ich gesünder lebe, das kriege ich auch jeden Tag gezeigt. Dafür gibt es genügend Helferlines und Apps, die mir immer wieder zeigen, wie gut bin ich jetzt selbst optimiert und wo geht noch etwas und wo sind noch Lücken und wo kann es noch besser sein. Also das Ganze hat ja einen Nährboden, auf dem sich das auch gut weiterentwickeln kann, ja, über diese Grenze hinaus.
Die Welle des sozusagen des Self-Designs, würde ich es fast nennen. Ne? Also Selbstoptimierung hast du ja jetzt so, damit hier irgendwie Fitness und Schnickschnack und Essen, Ernährung und so weiter, alles gut. Aber jetzt kannst du dich selbst designen. Ja? Du kannst dir deinen genetischen Upgrade kannst du dir kaufen. Du kannst dir, keine Ahnung, die blauen Augen, du kannst dir bessere Sehschärfe. Du kannst dich sozusagen wirklich designen. Ne? Du bist Gestalter deines eigenen Spiels. Ja, und am Ende ist es alles ein Spiel. Ja.
Ich glaube, dass das halt auch sehr in dieses, also Game-Mindset, aber auch in diese Technikgläubigkeit, dass man sich selbst eben auch mit da einrechnet. Weil das natürlich, wenn man die ganze Zeit auf der Jagd nach der Selbstoptimierung oder der Selbst, wie sagt man, Synthese ist, dass man sich irgendwie verbessern kann und verlängern und in ein besseres Wesen verwandeln, muss man sich natürlich auch nicht mit der Realität auseinandersetzen, nämlich dass man unzulänglich ist und das Leben endlich. Weil das ist ja trotzdem, das wird auch nicht weggehen, aber ich glaube, dass vieles von dieser Idee und gerade von diesen Silicon Valley-Leuten, die da so ganz, ganz krass dran arbeiten, an diesem Biohacking, dass das natürlich auch so ein bisschen ein Versuch ist, der Realität zu entkommen.
Das ist ja für mich sozusagen dieser qualitative Scheideweg, den ich so ein bisschen sehe. Also nach dem Motto, besser werden heißt, sich mit neuen Dingen zu attributieren. Ja, aber diese attributierten Dinge sind sozusagen Dinge, die ich kaufen kann. Die ich akquirieren kann, während natürlich der andere qualitative Weg wäre, eben an sich zu arbeiten, also innere Arbeit. Das ist ja eine andere Tendenz, die wir auch gerade haben, ne? So mit irgendwie Life-Coaching, Yoga, whatever have you. Das ist für mich die Frage, wie passt das zusammen?
Oder also ich glaube, viele gehen beide Wege, dass man also viel meditiert, wenig isst und sich im kalten Wasser badet à la Wim Hof und gleichzeitig aber noch versucht, irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente außerhalb des Kontexts zu nehmen, um sich zu verbessern und dann möglichst noch irgendwie sich einen Mikrochip in den Arm einzubauen, damit man alle Türen öffnen kann. Genau. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das gut alles unter einen Hut bringen.
Deswegen abschließend gefragt, sind wir verdammt oder werden wir gerettet?
Ich glaube, dass wir nicht verdammt sind, also nicht durch die Biorevolution, möglicherweise durch den Klimawandel, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich glaube, die Biorevolution verdammt uns auf keinen Fall, aber ich glaube, die Biorevolution wird viele Probleme lösen und ganz viele neue schaffen, über die wir noch nie nachgedacht hatten und mit denen müssen wir uns dann auseinandersetzen.
Easy, das war einer der nachdenklichsten Podcasts, für mich jedenfalls. Ich habe auch verstanden, dass bestimmte Diskussionen aus Expertinnenzirkeln heraus müssen in die Öffentlichkeit, weil es gibt so viele Fragen um Menschheit, um das Sein, um ethische Vorstellungen. Wir können nicht früh genug damit anfangen, uns darüber in der Gesellschaft Gedanken zu machen und auch einen gewissen Common Sense herzustellen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für diese vielen Denkanstöße. Das wird mit mir arbeiten.
Euch auch vielen Dank und danke für das tolle Gespräch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.